Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr hier reinhört und meine Kinder liegen im Bett. Ich habe gedacht, das nutze ich jetzt direkt mal, um hier noch ein bisschen was reinzuquatschen. Und ja, es geht um das Thema, also die Überschrift dieses Podcasts habe ich genannt, mein Hund als Model. Ihr müsst das jetzt aber nicht auf den Hund so festlegen, ihr könnt es natürlich auch auf andere Tiere anwenden. Der Hund ist einfach so das gängigste Model in dem Bereich und deshalb habe ich den jetzt so für die Überschrift ein bisschen auserkoren. Und genauso, also es geht jetzt in erster Linie um das Thema, ihr habt ein Haustier und ihr möchtet gerne, also ihr meint, euer Tier ist dafür geeignet und ihr möchtet das gerne für Werbeaufnahmen, ist jetzt egal, ob Foto- oder Filmbereich, anmelden oder ihr wisst nicht, wie kann ich das machen, ist mein Tier da geeignet oder nicht. Werde ich sehr, sehr oft gefragt, natürlich bei den Fotoshootings oder ich werde auch so immer mal wieder angeschrieben von Hundebesitzern, die dann sagen, du, mein Hund so und so. Und da gibt es halt ein paar Sachen zu beachten und auch aufgrund der Erfahrung, die ich so im Werbeaufnahmenbereich gemacht habe, würde ich die einfach mal für euch runterquatschen, weil ich glaube, dass da sehr, sehr viel für euch bei sein könnte. Wenn ihr in dem Bereich interessiert seid, euer Tier da irgendwie zu fördern oder anzumelden, wenn ihr da irgendwelche Talente schlummern seht. Oder wenn ihr Fotograf seid und ihr habt vielleicht noch nicht so oft mit Gewerbekunden zusammengearbeitet, dann kann ich euch so ein bisschen von meinen ganzen vielen Fehlern und aus mangelnder Erfahrung erzählen. So ein bisschen angefangen bei der Preisgestaltung über die Vorstellungen, die man eben so hat von so einem Shooting, Business-Shooting. Und ich habe dabei mit ganz großen Firmen zusammengearbeitet, aber auch mit ganz kleinen Firmen. Ich werde die hier nicht namentlich aufführen, weil ich natürlich auch jetzt hier niemanden, ne, um Gottes Willen, will jetzt hier keinen in Verruf bringen, aber ich werde euch dann natürlich immer sagen, ob das große oder kleine Kunden waren. Und ich habe selber halt unheimlich viel aus diesen ganzen Shootings, man nimmt ja immer irgendwas mit, gelernt. Und das habe ich jetzt so ein bisschen in diesen Podcast vorzuquetschen und mit möglichst viel Informationen für euch, dass ihr euch wieder ganz viel mitnehmen könnt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Ich fange jetzt aber mal ganz vorne an. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon mal in meinen Weg als Tierfotografin, wie ich quasi in diesen Job reingerutscht bin, ob euch das angehört habt. Deswegen erzähle ich natürlich jeden Podcast auch immer so ein bisschen unabhängig und dann kann das auch sein, dass ich bestimmte Bereiche mal überschneiden oder ich irgendwas mehrmals erzähle. Ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr. Ich kann mir auch nicht mehr alles so genau merken. Und was man auch natürlich vergisst, ist, dass man solchen Podcast ja nicht nur einmal einspricht. Das wäre super schön. Ich würde mich abends hinsetzen und würde in einer Stunde einen einstündigen Podcast einsprechen. Tatsächlich nimmt man natürlich immer kleine Spuren auf und ja, man nimmt die auf und dann löscht man und dann löscht man und dann nimmt man wieder auf und dann geht das hin und her. Und natürlich, wenn man vorher nicht alles aufschreibt und genau skriptet, sondern so ein bisschen drauf losquatscht, wie das ja in diesen, in meinen kleinen Nähkästchen-Plaudereien hier so vonstatten geht. Man sitzt wirklich einfach völlig unvorbereitet da und quatscht das alles runter. Und wenn man dann später merkt, okay, das war doch nicht gut, ich spreche das Teil nochmal neu ein, dann kann das sein, dass man denkt, man hat bestimmte Sachen erzählt, die hat man dann aber vielleicht wieder gelöscht und dadurch entsteht das natürlich, dass man dann irgendwann mal im Laufe so verschiedener Podcast-Aufnahmen ungewollt was doppelt und dreifach erzählt, aber das müsst ihr mir einfach nachsehen und ich denke, dass viele Leute sich ja auch nicht wirklich jeden Teil anhören, dann sonst müsst ihr es einfach ein bisschen überspringen oder euch halt besonders gut einprägen, indem ihr das mehrmals hört. So, das war jetzt erstmal die lange langweilige Einleitung zu dem Thema. Ich fange jetzt aber einfach mal an zu erzählen. Bitte verzeiht mir, ich mische das so ein bisschen. Also mal müsst ihr euch als Hundebesitzer angesprochen fühlen, mal geht so ein bisschen in die Tiefe, wo es so ein bisschen mehr für die Fotografen gedacht ist, die das hören. Man kann das nicht immer so genau strukturiert aufquatschen und deswegen fange ich jetzt einfach mal vorne an, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen jetzt gerade ein uninteressanter Teil ist, müsst ihr ein bisschen vorspulen, sonst macht es von der Erzählung her wenig Sinn. Und wie gesagt, manche Teile sind wahrscheinlich nicht für jeden von euch interessant, aber sonst macht die ganze Geschichte, ne, wird da kein Schuh draus und das, da bemühe ich mich ja doch ein bisschen drum. Also, ich habe angefangen, wie euch ja schon vielleicht gehört habt im vorherigen Teil, wie ich Tierfotografin geworden bin und vollkommen ins total kalte Wasser gesprungen bin. Hatte ich natürlich nicht nur von gar nichts, also wenn ich sage, ich hatte von gar nichts einen Plan, damit meine ich da vorrangig auch Preisgestaltung mit. Und ich war auch nie so, ja, ich war nie scharf darauf, mich selber so zu vermarkten, weil, oder mich selber da so wichtig herzustellen, das heißt, da darzustellen. Das heißt, ich habe mich selber da immer so ein bisschen bedeckt gehalten und dementsprechend nicht so angefangen, mich riesig als Marke darzustellen. Und ich war da jetzt auch vielleicht im Businessbereich nicht so fleißig und talentiert, wie man das sein sollte eigentlich, wenn man davon lebt. So. Und es kommt aber trotzdem, dass ihr euch am Anfang vornehmt, okay, klar, ich mache Bereiche A, B, C, ist ganz egal, ne? Ich sage jetzt einfach mal Kinderfotografie, Hochzeiten und Babys und und dann wird es in jedem Bereich irgendwann mal passieren wahrscheinlich, dass ihr für was ganz Neues angefragt werdet. Ich sage einfach mal, der eine fragt euch, hör mal, ich arbeite hier in einem 10-Mann-Betrieb, kannst du nicht mal unsere Mitarbeiter fotografieren? Oder jemand fragt, ja, wenn ich habe hier einen Hund, kannst du nicht mal meinen Hund fotografieren? Oder da gibt es ja endlose Möglichkeiten, was ihr da eventuell gefragt werdet. Und natürlich kann man das ablehnen, ne? Man kann immer sagen, nee, ich bleibe bei dem, was ich kann und was ich mache. Ich habe immer sehr viele Sachen angenommen, aber nicht nur vor dem Aspekt am Anfang natürlich, weil ich auch musste, weil das Geld ja irgendwie reinkommen musste, aber auch, weil ich super neugierig bin und ich in viele Bereiche reinschnuppern wollte. Ich erzähle euch irgendwann mal von meinen verrücktesten Shootings, da habe ich jetzt gerade schon wieder einiges im Kopf, aber ich habe das tatsächlich alles angenommen und ich musste auch da immer in den sauren Apfel beißen und mir irgendwelche Preise natürlich aus den Rippen schneiden. Und zumal es ja dann Bereiche waren, wo ich weder Referenzen vorweisen konnte, noch auf irgendwelche alten Datenangebote irgendwie zurückgreifen konnte, wo ich mich hätte orientieren können. So. Und am besten ist natürlich immer, ihr habt einen Kollegen, mit dem ihr euch nett austauschen könnt. Fremde Fotografen fragen, ist natürlich immer so eine Hemmschwelle. Viele möchten das nicht, kann ich auch verstehen. Die sagen dann, hey, das mag ich nicht, sieht unprofessionell aus. Das kann man aber natürlich immer machen, ne? Und man muss nur damit rechnen, dass der Fotograf vielleicht sagt, du, na, wir können befreundet sein, aber das sind ja Sachen, da rede ich nicht drüber. Das machen natürlich auch viele Fotografen, die halten sich dann da so ein bisschen bedeckt. Und das kann man natürlich immer machen. Und ihr werdet wahrscheinlich jetzt alle sagen, ja, warum spricht ihr nicht von der MFM? Also falls ihr das nicht kennt, das ist quasi eine Broschüre, die erscheint jedes Jahr. Die heißt dann Bildhonorare zum Beispiel jetzt 2024 und die wird rausgebracht, deswegen heißt sie so, von der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing, also MFM. Und das ist so ein Standard-Nachschlagewerk der Bilderbranche zur Darstellung und Ermittlung von Nutzungshonoraren. Das habe ich jetzt tatsächlich abgelesen, weil das kann sich ja auch kein Mensch normalerweise merken. Das heißt, das ist so eine Richtlinie. Da sind auch Fotografen immer beteiligt, die da dran arbeiten und ist ein ziemlich langer Prozess. Ich bin der Meinung, und da bin ich nicht alleine mit, die ist auf unserem Bereich inzwischen sehr schwer anwendbar. Ich arbeite ja im Bildarchiv hauptsächlich mit genau dieser Problematik, nämlich Kunden fragen was an und man gibt halt eben Nutzungspreise raus. Also das heißt, die Kunden fragen, also wenn du jetzt einen neuen Kunden hast, mit dem du noch keine Preise ausdiskutiert hast sozusagen oder sich einigen. Und das ist die Hürde, an der die meisten Zusammenarbeiten einfach scheitern. Das heißt, die fragen die Preise an. Und wenn wir uns da auch nur einen Hauch Richtung MFM lehnen, dann wird man inzwischen oft ausgelacht. Also man handelt sich da ziemliche Ohrfeigen an, man wird belächelt, man kriegt gar keine Antworten. Also deswegen, ich kann jetzt nicht so sagen, oh super, ich orientiere mich bei diesen Preisen einfach an der MFM. Das ist inzwischen vielleicht noch in anderen Branchen, also das will ich gar nicht ablehnen, ne, in anderen Branchen mit Sicherheit total noch gang und gäbe. Und da wird sich auch mit Sicherheit noch viel nach orientiert und gerichtet. Aber im Tierfotografiebereich kann ich das leider nicht bestätigen. Das wäre super schön, dass, dann wären wir bald alle Millionäre mit unseren Tierfotos, aber das bezahlen die einfach nicht mehr. Das ist aber ein anderes Thema, deswegen schneide das jetzt hier nur an. Ich mache einen Podcast zum Bildarchiv und da wird es auch um Preisgestaltung gehen. Mein Ziel ist es aber eigentlich, mir dann noch den ein oder anderen, vielleicht machen wir da auch mehrere Folgen drüber, anderen Bildverkäufer halt eben noch mit reinzuholen. Und ich bin ja auch mit Kollegen vernetzt, die auch Bilder verkaufen, teilweise in Eigenvermarktung, teilweise auch über Archive und die das auch schon teilweise viel länger machen als ich und sich auch über mehrere Agenturen, also viel besser auskennen, als ich das mache. Also ich spreche jetzt von den Stockagenturen, also von den Microstockagenturen. Aber da werden wir dann ganz, ganz detailliert auch auf das Thema Preisgestaltung und so weiter eingehen, weil das ja für die meisten Fotografen doch auch sehr interessant ist, solche Sachen mal zu wissen. Und deswegen schneide ich das jetzt hier bitte nur an. Also ich finde, diese MFM da zur Grundlage zu nehmen, ist natürlich, könnt ihr machen. Also es ist schade nicht, ihr müsst die auch nicht jedes Jahr haben. Es reicht, wenn ihr euch die alle paar Jahre, weil die müsst ihr auch bezahlen. Die gibt immer als Print und E-Paper. Und das reicht, wenn ihr euch die einmal kauft, dann kauft ihr die immer nicht alle 3-4 Jahre mal. Na, ihr müsst die nicht jedes Jahr aktuell haben, da ändern sich jetzt nicht so viele Dinge. Und dann kann man natürlich auch mal reingucken. Dann werdet ihr auch relativ schnell sehen, was ich meine. Dass ihr dann manchmal denkt so, wow, das wäre schon ziemlich cool. Also ich würde sehr feiern, wenn wir die Preise dafür kriegen würden, die da so drin stehen. Ja, deswegen nehme ich die halt leider nicht mehr so ganz ernst. Und das nicht, weil ich bin ein absoluter Freund dafür, Märkte nicht durch Billigpreise kaputt zu machen. Also gerade natürlich im Bildagenturbereich. Aber auch, wenn die Fotografen ihre Angebote schreiben. Also von daher, ne, ich wäre da total für. Und ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, dass man fast immer die Kunden verliert, weil man einfach dann zu teuer ist. Und dann lernt man einfach irgendwann, ja, ein bisschen demütiger zu sein bei seinen Preisen. Den Fall, von dem ich jetzt aber berichte, ganz am Anfang, das war, da hatte ich zwar schon eine MFM, aber da war ich ziemlich dumm. Also da hatte ich einfach überhaupt gar keine Ahnung. Also da hatte ich keinerlei Leute, mit denen ich mich hätte austauschen können. Ich konnte da nicht viel machen, außer zu googeln. Und ich wusste da wirklich nicht so richtig Bescheid. Und das heißt, ich hatte dann eine private Kundin bei mir. Also ich rede natürlich jetzt hier aus meiner Erfahrung mit kleinen und großen Kunden. Ich würde da ganz offen mit euch drüber sprechen, aber da ich natürlich jetzt keinen Kunden hier irgendwie schlecht machen möchte namentlich und es sich ja auch manchmal nur nicht um ganze Firmen handelt, sondern eben ja um vielleicht mal so ein paar schwarze Schafe oder blöde Sachen, die da zusammenkommen, möchte ich da jetzt auf keinen Fall irgendwen schlecht machen. Deswegen nenne ich jetzt hier keine Namen. Ich sage euch immer, ob das eine große oder eine kleine Firma war, natürlich. Aber ansonsten möchte ich mich da natürlich mit den Namen ein bisschen raushalten. Und wie gesagt, die Kundin hat da gearbeitet und wollte mir wohl was Gutes tun. Und das hat sich aber auch erst im Nachhinein ergeben. Die hat da in der Marketingabteilung gearbeitet. Und irgendwann kam dann, da war ich 1 oder 2 Jahre selbstständig gerade. Also das muss dann so zwischen 2010 und 2012 irgendwann gewesen sein. Bekam ich dann auf einmal per E-Mail eine sehr lange E-Mail von dieser großen Firma, in der sie gearbeitet hat. Sie ist also hier auch in ganz Deutschland vertreten und sehr bekannt. Und die sagte dann zu mir, Entschuldigung, mein Hund läuft hier gerade durchs Zimmer. Und hat dann ein sehr umfangreiches Angebot angefordert von mir. Und ich wusste natürlich, das geht nicht nur an mich, das geht an mehrere Fotografen und das hat es echt in sich. Also ich kann euch sagen, man will so ein Ding ja nicht eine Woche liegen lassen, man muss das ja recht zügig beantworten, alleine schon so ein bisschen aus professioneller Sicht. Die wollten damals dann quasi ein komplettes, den kompletten Label umarbeiten und da ging es um diverse Artikel und im Bereich Hund, Katze und Kleintier Und ja, da sollten halt, wie gesagt, ganz viele Verpackungen neu gemacht werden, alle mit einem neuen Label. Und da sollte es dann gerade im Bereich Hund und Katze war ganz viele Motive angefragt. Sollte auch immer alles mit dem gleichen Tier gemacht werden. Und ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, wie viele Motive das waren. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber es ging halt, wie gesagt, um diese drei Tierarten. Ich glaube, es waren sogar noch Vögel dabei. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr so genau. Es ist, wie gesagt, schon sehr lange her. Und ja, die wollten dann von mir einen Preis. Und ich wirklich, also ich ziehe jetzt heute ein bisschen blank. Wahrscheinlich werden viele Fotografen, die das hören, dann über mich lachen. Aber ich bin ja hier komplett ehrlich und möchte auch ein bisschen zu eurer Belustigung beitragen. Auf jeden Fall habe ich dann sehr lange überlegt, wie rechne ich das jetzt. Und dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht, naja gut, den Hund, ne, hast du das Shooting, keine Ahnung, ne? Da stand doch so grob gemacht, was soll denn der Hund jetzt da so machen? Und ich sollte mit dem Hund dann, weiß ich nicht, so 10 Motive umsetzen. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist ja halb so wild, ne? Brauchst du vielleicht irgendwie so. Das ist so lächerlich, wenn ich da heute drüber nachdenke. Aber ich habe das dann mal so grob in Zeit kalkuliert und habe gedacht, weiß ich nicht, so 4-5 Stunden, ne? Ich gebe das jetzt nur so ungefähr in Erinnerung wieder. Und die Katze war mir klar, dass das ein bisschen schwieriger wird. Und ich habe das dann mal so grob kalkuliert, ne? Und habe gedacht, okay, brauchst du vielleicht 3 Shooting-Termine und das wird vielleicht ein bisschen schwieriger, muss die Katze vielleicht nochmal wiederkommen. Und dann habe ich das Honorar einfach mehrfach mal genommen, ne? Ein privates Shooting dann einfach mehrmals mal genommen. So. Und da ich ja damals eben schon meine Privatshootings wirklich fast verschenkt habe, ist natürlich in der Rechnung, für mich damals war das wahnsinnig viel, weil ich mir damit eine komplett neue Kamera kaufen konnte. Aber das war, ja, war aus heutiger Sicht etwas unterirdisch, die Preise, die ich da abgegeben habe. Und das wurde mir aber selber dann auch sehr schnell bewusst, weil ich habe dann ein paar Tage später mitten im Shooting einen Anruf von denen bekommen und die hatte mich dann gefragt, ob das jetzt der Preis, den ich da genannt hätte, ob das der Preis für das ganze Projekt wäre, für jeweils dann einen Bereich, also Hund, Katze, Pferd oder für ein Motiv davon. Und ja, da in dem Moment habe ich mir natürlich, also wirklich, ich stand auf dieser Wiese, das werde ich nie vergessen und ich habe mir nur so gedacht, wie dumm bist du eigentlich, ne? Ich hätte natürlich noch jede Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, nee, das ist ein Preis pro Motiv, ne? Aber naja, also normalerweise gehen diese Firmen halt hin und holen dann, weiß nicht, bei 5 bis 10 Leuten, manchmal auch nur bei 3 Leuten, holen die Angebote. Die sind ja auch teilweise verpflichtet, das so ein bisschen auszuschreiben. Und die nehmen in der Regel nicht den teuersten und auch nicht den billigsten, sondern die gucken natürlich so im mittleren Bereich. Da wird dann eingeladen, dann kommt man nochmal zur Firma, dann stellt man seine Ideen und Bilderstil und so weiter alles selber vor, Referenzen und so weiter. Aber ich hatte ja nichts, konnte ja nichts vorweisen. Dann war das Thema für mich eigentlich vom Tisch. Ich gedacht, die buchen mich ja sowieso nicht, wenn werden ja einen Teufel tun. Die haben mich aber gebucht. Und also ich sag mal, selbst wenn ich da überhaupt keine Ahnung von hatte und der Preis natürlich viel, viel, viel zu preiswert war, musste ich auch alleine an der Art und Weise, wie das vonstatten ging, wirklich merken, dass das komplett falsch und unprofessionell von mir angegangen war. Also auf kompletter Linie. Ich erzähle euch jetzt, warum. Ich habe überhaupt noch nie mit einer Werbeagentur vorher zusammengearbeitet. Also nicht in dem Stil. So. Und das war ja komplett von A bis Z total neu für mich. Und ich hätte natürlich erfragen müssen, wie genau, also das ist mir natürlich auch eine Lehre gewesen, ich mache keinen Auftrag mehr, jemals mehr, ohne dass ich sowas frage, wie offen ist der Fotograf denn? Ne? Weil die meisten Aufträge sind sehr offen. Das heißt, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel sagt, die Katze soll jetzt am Kratzbaum agieren, egal wie, ne? Dann sagen natürlich, hast du natürlich manche, die sagen, ist uns egal, muss ein Hochformat sein, muss natürlich hochauflösend sein oder die Katze soll so und so gucken, frontal in die Kamera oder zur Seite oder die soll beide Pfoten am Baum haben oder so. Das ist schon klar. Manche sagen natürlich auch, nee, das ist uns total egal, einfach ein paar schöne Bilder, wie die an dem Kratzbaum hängt. So, jetzt reden wir aber natürlich von einer Riesenfirma. Dass ich aber quasi vorgezeichnete Skripte kriege, also so Skizzen von der Agentur, von wirklich von der Pfotenhaltung angefangen, über die Kopfhaltung der Katze bis hin zur Richtung, in die die Schwanzspitze zu gucken hat. Das habe ich natürlich vorher nicht gewusst. Und hätte ich das gewusst, dann hätte ich diesen Auftrag natürlich niemals zu dem Budget abgegeben. Und ich hätte auch niemals diesen Auftrag angenommen, weil das war einfach, also ich sag mal, wenn ich zu der Zeit irgendwie ein VW Käfer gefahren bin, dann war das einfach ein Porsche. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Und wie ich dann später erfahren habe, war das halt wirklich auf dem Mist dieser Kundin gewachsen, die es total lieb gemeint hat. Und das hat mir auch Erfahrung ohne Ende gebracht. Aber in erster Linie hat mir dieses Shooting unfassbar viel Druck gemacht. Also ich habe das erste Mal gemerkt, wie viel Druck hinter solchen Fotos steht. Also jemand, der natürlich jetzt in der Werbebranche ist, der sowas täglich macht, der hat mit Sicherheit irgendwann, das ist ja logisch, ne? Bei meinen ersten 10 Hochzeiten hatte ich auch Lampenfieber bis zum geht nicht mehr, das löst sich irgendwann. Aber es steht einfach auch finanziell so viel mehr dahinter. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass ich damals das Ganze irgendwo zwischen 50 und 100.000 Euro hätte anbieten können und wäre da wahrscheinlich noch so komplett im Rahmen mit drin gewesen. Aber dann hätte ich natürlich das Ganze ganz anders aufgefahren. Ist doch logisch. Das sind dann Firmen oder Fotografen, die sowas machen, die machen Kulissenbau. Die haben mehrere Assistenten, die haben Beleuchter da rumspringen. Die haben ganz anderes Equipment als ich und die haben natürlich auch das Know-how und die Erfahrung. Und das sind einfach alte Hasen so in dem Bereich. Und ich hatte halt nichts davon. Also ich wusste zu der Zeit noch nicht mal, was eine Sensorreinigung ist. Ne? Also ich hatte einfach null Plan von nichts. Und dann habe ich halt wirklich ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt und musste mir dann für diese Werbeaufnahmen eben, wie gesagt, diese neue Kamera kaufen, die viel hochauflösender war. Die kleine Nikon, die hat das damals nicht geschafft. Ich glaube, die hatte gerade mal irgendwie 12 Megapixel und da könnt ihr natürlich nicht viel mit reißen, also musste ich mir dann da, damals war das die D800, die habe ich mir gekauft und die war dann ja auch, die war die und noch ein bisschen was anderes, war auch gut im Budget mit drin, was ich da eingeplant hatte. Aber ich habe halt auch einfach nicht nur völlig falsche Preise angesetzt und habe das komplett unterschätzt, was da auf mich zukommt. Und hätte ich natürlich gewusst, wie das vonstatten geht, dann hätte selbst ich damals ganz andere Preise genommen, weil ich natürlich, weiß nicht, 2 Wochen für diesen Umfang eingeplant hätte und nicht nur so blöd, wie ich war, 2 Tage. Als man kalkuliert das ja irgendwie. Ja, und dann kannst du auch nicht mehr zurück. Was, wenn wer A sagt, muss B sagen, es sei denn, du fasst dein Angebot sehr offen, was ich auch jedem empfehle, ne? Dass man also sagt, okay, ich schätze den Arbeits... Also Fakt ist, wenn ihr Kunden habt, die sowas anfragen, ist ganz egal, Pferdebereich, Hundebereich, Katzenbereich, irgendwelche Werbeaufnahmen mit Tieren, davon rede ich jetzt mal, von anderen Bereichen habe ich da auch einfach keine Ahnung und die sagen jetzt, bitte fotografiere meinen Sattel auf einem Pferd, bitte fotografiere mir einen Katzenkalender, wie auch immer, dann fragt ihr bitte immer als allererstes, bevor ihr ein Angebot abgebt, nach allen möglichen Infos. Das heißt, wirklich, was für Auflagen bestehen, dann kommt das nämlich. Zum Beispiel, die Bilder müssen in ein, habe ich auch zum Beispiel für Kunden schon gehabt, müssen in ein ganz krasses Format für so einen Slider. So, da müsst ihr die so aufnehmen, dass ihr ganz viel Fleisch drumherum habt. Das müsst ihr unbedingt vorher wissen. Das ist meistens auch viel mehr Arbeit. Das heißt, solche Dinge müsst ihr eigentlich wissen, bevor ihr ein Angebot abgeben könnt und kalkulieren könnt. Dann ist halt die Frage, wie frei seid ihr in eurem Arbeiten? Wie stark ist das einfach vorgegeben? Und ihr müsst alle Vorgaben kennen. Das fängt dabei an, dass die vielleicht ganz spezielle Wünsche haben, was für ein tierisches Model das sein muss. Dann müsst ihr vor dem Angebot so ein bisschen einplanen, müsst ihr vielleicht mit einem, was ich immer empfehle, da kommen wir auch gleich noch zu, müsst ihr vielleicht Honorare für ein Model, sowohl 2 als auch dann 4 Beine, müsst ihr das auch irgendwie mit einplanen und so weiter. Also ich gebe zum Beispiel die Empfehlung, wenn ihr eine gewisse Kundengröße habt, ne, und ein gewisses Budget dahinter steckt, dann arbeitet mit professionell erfahrenen Tiermodels. Erzähle euch gleich, wo man sowas bekommt quasi, ne? Weil dann habt ihr so ein bisschen die Garantie, dass ihr mit Tieren zusammenarbeitet, die das kennen, die das gewöhnt sind. Und im Prinzip hat die Agentur da auch so ein bisschen, die helfen euch. Das ist ja auch so, ne? Die kommen ja nicht alleine, die Tiere, sondern ihr habt ja dann immer noch Fachpersonal mit dabei, neben dem Besitzer. Und das kann euch dann extrem weiterhelfen. Und bei den großen Shootings ist das im Budget immer mit drin. Also kalkuliert vielleicht, dass ihr solche Sachen mit einem professionellen Model abwickeln könnt. Ja, und also so Sachen müsst ihr einfach vorher erfragen. Also alle Vorgaben, die es gibt, muss unbedingt dabei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass ihr da so ein bisschen schaut, entsprechend, dass ihr das gut kalkulieren könnt. So, ich habe das damals nicht gewusst. Hätte ich gewusst, dass die Vorgaben so stark sind und dass mir das so genau vordiktiert wird, was da gemacht werden muss, hätte ich wahrscheinlich im Vorfeld gesagt, es ist unmöglich. Hätte im zweiten gesagt, okay, da brauche ich jemanden, der das komplett photoshoppt. Und ich wusste, ich muss das nicht in 2 Shootings machen mit der Katze zum Beispiel, sondern die wird 10-mal kommen müssen. Und ja, und diesen Druck einfach, ne, dahinter, das habe ich so unterschätzt. Und ich erzähle euch jetzt halt auch, warum ich das nicht mehr mache. Also es gab, diese Shootings waren für mich alles nur gar kein Spaß. Und jetzt rückwirkend betrachtet muss ich sagen, ich hätte auch das 10-fache dafür bekommen können. Und ich hätte mich geärgert, dass ich das angenommen hätte. Also so oder so. Da gilt für mich jetzt so rückwirkend einfach, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es gibt Fachfrauen und Männer für sowas, die sowas machen. Und da wäre der Kunde einfach viel besser aufgehoben gewesen. Und ich hätte mir selber einen Gefallen getan. Ich habe den riesen Fehler gemacht. Ich habe ganz nette Kunden von mir damals missbraucht. Wobei ich auch ein oder zwei Tiere da hatte, die kannte ich nicht vorher, die Leute. Und ich habe das also irgendwie für die abgewickelt. Es war eine totale Katastrophe. Es war ein Desaster aus meinem persönlichen Druck, der dahinter stand, den Erwartungen der und der Kommunikation zwischen mir, der Werbeagentur und dem Kunden. Und es war dann am Ende nur noch ein irgendwie Zusammenfrickeln. Ich hatte so einen, also ich hatte dann auch irgendwann, ich habe so gesagt, bitte, bitte, liebe Katze, mach das doch endlich. Ne? So, das gibt's doch nicht. Und das war so, so viel Arbeit. Und ich hatte diese Angst, dass die Kunden, nachdem wir schon, weiß ich nicht, 8 Motive mit der Katze umgesetzt hatten, das sollte ja immer die gleiche Katze sein, dass die irgendwann einfach zu mir sagt, hör mal, Nicole, das ist ja eigentlich noch alle, ne? Also das kannst du ja nie wieder gut machen, ne? Die musste jedes Mal wieder mit der Katze wiederkommen. Und die Katze hatte dann so ein Zeitfenster von 30 bis 60 Minuten und danach hatte die natürlich keinen Bock mehr. Und dann habe ich vielleicht Glück gehabt, dass ich mal wieder 3 Motive umsetzen konnte. Und bei 2,5 hat mir die Agentur dann gesagt, nee, das ist aber immer noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also nur, dass ihr mal so einen groben Ablauf davon habt, wie das war. Und diese besagte Firma, also wir haben das dann irgendwie über einen Schuh bekommen. Und dann hatte ich leider noch mal ein zweites Erlebnis. Also ich bin dann noch mal eingeladen worden, wie 1 oder 2 Jahre später. Und da sollte ich dann mich da vorstellen. Und da ging es um das Thema, komplette Fotografie für diese Firma zu machen. Da sprachen wir dann aber wirklich vom 6-stelligen Jahresgehalt. Und da habe ich dann auch da gesessen. Deswegen sage ich auch mal, ihr müsst da einfach ehrlich sein. Ich war unfassbar nervös. Ich hatte richtig, richtig Angst vor dem Gespräch. Da waren Gott sei Dank nur 2 Leute mir gegenüber. Und ich habe das Gespräch eröffnet mit den Worten, warum habt ihr mich eingeladen? So, warum? Ihr sucht doch was ganz anderes. Ich habe keinen Kulissenbau. Ich habe keine Referenzen auf dem Gebiet. Ich kann das, was ihr da wollt, gar nicht umsetzen. Also gar keine Chance, das. Und ihr könnt sowas aber auch einfach offen zugeben. Warum? Ich muss ja nicht auf dicke Hose machen und stelle dann, wenn ich so einen Auftrag bekomme, nachher fest, dass ich es gar nicht kann. Und da muss man ja auch einfach dann ehrlich sein. Ne? Ich hätte das vielleicht irgendwie noch auf die Beine stellen können, aber da hätte ich jemanden anstellen müssen, hätte ich ein neues Studio gebraucht. Und nach diesem ganzen Druck von dem ersten Shooting da, habe ich gesagt, in dem Bereich möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Ich möchte da nicht nochmal hin. Und seid ihr vielleicht auch ganz anders, ne? Vielleicht sagt ihr, also das ist genau das Ding, wo ich hin will. Dann muss man natürlich solche Chancen nutzen und ergreifen, dann muss man darauf hinarbeiten. Dann kann man sich natürlich auch bei solchen Firmen explizit vorstellen. Aber für mich war das einfach damals fünf Größen zu groß. Also für mich war das viel zu groß. Und ich habe dann aber versucht, das Beste draus zu machen, hatte den dann nochmal versucht, mein Bildarchiv, das gab es damals schon ganz jung, so ein bisschen quasi meine Bilder zu verkaufen, aber da waren die auch nicht so wirklich interessiert dran. Und und dann klingelte nochmal so ein Jahr später, glaube ich, das Telefon. Und da sollte ich auch wieder, war irgendwie abgesprungen und da sollte ich für eine andere Firma, Unterfirma, da nochmal Bilder machen. Und da habe ich lange überlegt. Ich dachte, machst du das nicht? Und da redeten wir jetzt wirklich so von drei Motiven, die da abgewickelt werden sollten. Da habe ich mich dann genau vorher coachen lassen und habe die Motive als sehr, sehr einfach umsetzbar so angenommen. Habe dann ein Angebot genommen, schon sehr viel teurer, um das so ein bisschen reeller zu machen und habe mich dann abgesichert. Also das heißt, ich habe für jedes Motiv zwei Tiere kommen lassen. Das war natürlich auch dann noch so eine Hauruck-Aktion. Das heißt, es hieß, wir brauchen die Motive eigentlich gestern, weil der Fotograf abgesprungen ist. Ich musste also ganz schnell was möglich machen und ich hatte zwei Tage Zeit dafür. Dann bin ich auch hingegangen und habe ein professionelles Katzenmodel, weil ich wusste, Katze wird wieder problematisch, habe dann ein Katzenmodel über eine Agentur gebucht. Und weil die so spezielle Rassevorgaben hatten, kriegte ich die anderen gar nicht so schnell über eine Agentur. Da habe ich dann also in meinem Kundenkreis gegen Honorar gearbeitet, weil da wusste ich, da kannte ich die Tiere. Es war nur ein Hund, den ich nicht kannte. Und ich kürze das jetzt so ein bisschen ab. Wir sind nämlich schon bei über einer halben Stunde. Auch dieses Shooting war ein absolutes Desaster. Das heißt, ich habe die Hunde fotografiert am einem Tag. Und da war ich, ich glaube, da war ich alleine im Studio und wir mussten weit über die Wohlfühlzone der Tiere hinaus, weil die Motive sahen auf den ersten Blick total einfach aus. Also ich sag mal zum Beispiel, das war ein Spielzeug, mit dem der Hund agieren sollte und da waren Motive, die ich hatte vorher bekommen, sollte einfach nur die Pfote von dem Hund auf diesem Spielzeug liegen. Und da denkt man natürlich, mein Gott, das ist doch total easy. Ja, denkt man so. Und das hat mich also so im Laufe der Zeit, habe ich eins gelernt, dass kein Motiv wirklich leicht ist. Und meistens die Motive, von denen man denkt, die hat man in zwei Minuten im Kasten, die Motive sind, an denen man später scheitert. Und die Motive, wo man denkt, das kann ja gar nicht funktionieren, die hauen dann irgendwie hin. Ne? Also zum Beispiel, was ich ja sagte, bei der Kampagne davor sollte ich ja Kleintiere und Vögel fotografieren. Da hatte ich richtig Angst vor und die waren sofort im Kasten. Also das war ein Aufwand, weiß nicht, von da waren die Stunde bei mir im Laden. Vögel weiß ich nicht mehr, ich hatte welche bei mir im Laden, aber ich weiß nicht mehr, ob das für diese Kampagne war. Aber das war alles easy peasy, das war innerhalb von Minuten im Kasten und der Hund war tatsächlich nicht so ganz ohne und die Katze, wie gesagt, bin ich bald dran verzweifelt. Und bei diesem zweiten war es halt eben dieses Spielzeug. Kein Hund wollte diese Taste, also seine Foto auf dieses Spielzeug legen, wie wir das brauchten. Und dann, was machst du dann? Ne? Du hast diesen Druck. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wir hatten auch noch einen Azubi von der Firma, weil von der Marketingabteilung sonst keiner zeitlich konnte. Haben sie mir so einen Azubi dahingesetzt, die dann die ganze Zeit das überwachte und so ein bisschen ihre Sichtweise dazu gab. Ich weiß aber nicht, ob die an beiden Tagen dabei war. Auf jeden Fall setzt dich natürlich auch noch so ein bisschen unter Druck, weil du immer jemanden hast, der hinter dir steht, der dir über die Schulter guckt. Und ich habe dann halt immer gesagt, lass uns bitte alle paar Stunden die Bilder an deine Chefin schicken, die muss die freigeben. Das war halt meine Kundin damals, ne? Also die mit privat bei mir war. Und die mussten dann quasi den Winkel und alles so ein bisschen absegnen. Ja, und dann fingen wir halt eben an, wir mussten dann die Foto festhalten von dem Hund. Und das fand der Hund natürlich dann auch doof, ne? Und also mir ging das von vorne bis hinten, mir ging das gegen den Strich bis zum geht nicht mehr. Und das ist das, was ich sage, was mir überhaupt nicht daran gefallen hat. Du gehst als Fotograf, also ich kann das nur von mir sagen, ich liebe meinen Job und ich liebe Tiere. Und ich gehe nie über die Grenzen eines Wohlfühlmoments hinaus. So, das heißt, sobald ich merke, das Tier entwickelt jetzt gerade irgendwie Unwohlsein, also schon auf dem Weg dahin, diese Wohlfühlzone endet gleich, Na, also der Hund zeigt, wie ich ja schon mal gesagt habe in einem anderen Podcast, zeigt erste Stresssymptome. Und schon gar nicht wird er zu irgendwelchen Motiven gezwungen, wie Pfote festhalten oder so. Also auch wenn ein Motiv gewünscht ist vom Kunden, wie die Pfote in der Hand oder so, dann wird der Hund, sage ich mal, sanft gefragt, ne? Und nett gefragt. Und man probiert das eine Weile, aber wenn man sieht, der Hund macht das nicht und er entwickelt vielleicht auch unter dieser Aufforderung Stress, dann wird das sofort abgebrochen. Oder vielleicht dann später nochmal probiert. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dann musst du, weil du diesen Druck hast, du kannst dem Kunden ja nicht sagen, ich kann das Bild jetzt hier nicht fertigstellen. Und dann steckst du so zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite siehst du dein Herz blutet. Du siehst den Kunden und du denkst so, Alter, bitte, entschuldige den Ausdruck, aber ich habe mir mal gesagt, nimm doch deinen Hund und geh, bitte, bitte, bitte. Nimm mir doch den schwarzen Peter und nimm doch bitte jetzt endlich deinen Hund und geh. Sag, also jetzt ist Schluss und vorbei. Aber ich glaube, das waren halt auch meine Kunden zum Teil, die dann gesagt haben, naja gut, ne, wir ziehen das jetzt hier durch, aber heute sage ich ganz klar, würde mir das nicht mehr passieren. Ich hatte damals einfach, auf gut Deutsch, hätte die Eier nicht in der Hose, früher was zu machen. Und ich bin da dann diesen Tag wirklich, weil ich keine Zeit hatte, so wie bei dem ersten Projekt, bin über die Wohlfühlzone des Hundes gegangen. Mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl. Und ich war heilfroh. Also wie gesagt, mir ist das bis heute in furchtbarer Erinnerung geblieben und mir tut das bis heute leid, dass ich das so durchgezogen habe. Also wir reden jetzt hier nicht von, der musste eine Stunde da stillhalten, aber wir haben halt einfach die Pfote dann festgehalten. Ich habe dann schnell die Bilder gemacht und der Hund war eigentlich schon so, ja, gefühlt eine halbe Stunde über die Uhr geshootet. So. Und das hätte ich nicht machen dürfen. So. Aber es ist dieser Druck dahinter, ne? Wenn ihr für so eine große Firma dann auch noch tätig seid, dass ihr einfach nicht sagen wollt, das hat nicht geklappt. So, dann haben wir diesen Tag da irgendwie beendet. Wir hatten insgesamt 3 Hunde. Wir haben dann auch alle 3 Hunde irgendwie über die Bühne bekommen. Und ich wusste dann da auch in dem Moment, dass das wirklich das letzte Mal war, dass ich für diese Firma gearbeitet habe. So, am nächsten Tag kam dann meine professionelle Katze, die ich gebucht hatte. Mit 2 ganz lieben Mädels, die ich schon lange kenne. Also die Agentur kenne ich schon sehr lange. Und die kam dann zu mir in den Laden und alles war super. Und dann ging am Anfang eine furchtbare Diskussion los mit der Azubine, weil sie der Meinung war, ich würde die Fotos im falschen Winkel aufnehmen. Und wie gesagt, ich wusste ja genau, wie ich am Tag davor gearbeitet habe. Ich habe dann, also, sag mal, immer gestanden in einem bestimmten Winkel. So, und sie war der Meinung, ich würde das von zu weit oben fotografieren. Ich müsste das tiefer machen und, und. Und wir haben uns dann im Beisein der beiden von der Agentur ziemlich in die Wolle gekriegt. Da habe dann gesagt, nein, stimmt nicht, weiß ja, was ich gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, rufen Sie bitte Ihre Chefin an und lassen Sie sich das absegnen. Die Bilder von gestern sind freigegeben mit den Hunden und ich muss das ja heute genauso machen mit den Katzen. Und deswegen rufen Sie bitte Ihre Chefin an und lassen Sie sich das absegnen. Und wenn die dann sagt, ich soll das anders machen, mache ich das so. Und dann habe ich die nicht erreicht, weil durchgedreht so. Ja, und dann hat die hat so ein Theater gemacht und wir hatten uns die dann auf dem Laptop angeguckt und alles. Und dann habe ich gesagt, okay, unterzeugen. Wir machen das jetzt so, wie Sie sagen. Wenn, na, kein Problem, dann halten Sie Ihren Kopf dafür hin, wenn Ihre Chefin nachher die Bilder nicht abnimmt. Und dann haben wir relativ schnell die Katze durchgeshootet. Das hat super geklappt, weil ich sage ja, das war ein professionelles Model, die machte das ständig und die war total gechillt und nochmal, nochmal, nochmal. Und dann merkte man auch so, weiß ich nicht, nach einer gewissen Zeit, wir haben ja mit viel Pausen gearbeitet und so, war die dann einfach durch. So, ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, ob ich 1,5 Tage Hunde gemacht habe und die dann nur noch nachmittags war. Auf jeden Fall war das Ende vom Lied, dass wir also im Prinzip alle Fotos im Kasten hatten und die Katze war auch dann am Ende ihrer Wohlfühlzone angelangt. Die ist dann auch in ihren Käfig gegangen, also in ihren Transportbox und wollte einfach ihre Ruhe haben und dann haben wir die Bilder nochmal so grob geguckt und dann haben wir die Fotos in kleiner Auflösung rübergeschickt an ihre Chefin. Und dann kam ein Anruf, ein Riesengezeter am Telefon, ich hörte es schon. Und dann sagte die Chefin natürlich, die Fotos seien alle in einem falschen Winkel aufgenommen. Könnt ihr euch auch vorstellen, was da los ist, das kann man sich gar nicht ausdenken. Ne? Und Ja, die Aussage war dann, ich kriegte sie dann selber ans Telefon und dann hieß es dann, ich habe dann erklärt, ja, das ist aber nicht unsere Schuld, ne? Also die hat uns das hier, ihre Azubine hat uns das gesagt. Und ja, und dann sagte sie dann zu mir, ja, das ist Ihnen jetzt egal, das wäre ja mein Job gewesen, meine Aufgabe gewesen und ich müsste die jetzt alle nochmal in einem neuen Winkel aufnehmen, so. Und dann war einfach so, ich bin ja Stier, ich bin jetzt nicht so ein Sternzeichen-Übermensch, aber Stiere sind trotzdem lange gutmütig unterwegs, aber wenn, dann kommt so langsam der eine Tropfen zum anderen, also bin ich zumindest, es kommt so ein Tropfen nach dem anderen und irgendwann ist das Fass voll und dann schlage ich dann auch wirklich übers Ziel hinaus, aber es platzte dann einfach aus mir heraus, also ich habe dann gesagt, dass wir das nicht machen, also ich habe gesagt, die Katze ist durch und mit der Katze mache ich kein einziges Bild mehr an diesem Tag und ich habe ihr dann gesagt, wenn wir das nochmal in ein paar Tagen machen und ich nochmal einen kompletten Tagessatz bezahlt bekomme, weil wir haben unsere Arbeit richtig gemacht. Und ich gesagt, und wenn sie dann selber sich hier hinsetzen, weil der Azubi ja anscheinend nicht in der Lage ist, uns da richtige Anweisungen zu geben und die Katze nochmal das komplette Honorar bekommt, dann wäre ich nochmal gewillt, das neu zu machen. Aber an diesem Tag würde ich kein einziges Bild mehr machen, weil die Katze einfach durch war. Und ja, also es endete sehr, sehr unschön. Wir haben, ich habe dann die Dame von der Firma quasi wirklich aus dem Laden heraus komplimentiert. Die haben dann ihre Bilder bekommen von mir. Und ich kann euch sagen, die Agentur, die ja öfter solche Fälle macht und mehrere Shootings schon gemacht hat, logischerweise mit ganz vielen Tieren, die haben damals nur gesagt, das hast du super gemacht. Weil das war alles richtig. Das waren ja auch meine Zeugen für diesen Fall, ne? Und die haben gesagt, sie finden das großartig, weil normalerweise diese Firmen die Fotografen dann so vehement unter Druck setzen. Und im Tierbereich ist das einfach an der falschen Stelle aufgehoben. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber die arbeiten doch im Tierbereich und das ist doch eine Firma für Tierprodukte oder was auch immer. Ja, aber ganz ehrlich, das ist einfach eine ganz andere Liga. So, man denkt sich das immer so schön, so ein bisschen wie auf einer bunten Blumenwiese, aber so ist das Geschäft einfach nicht, ne? Die haben auch knallhart Marketingagentur, die arbeiten mit großen Werbefirmen. Das ist einfach ein ganz anderes, so wie wir das jetzt durch unser Blümchen sehen. Ne? So nach dem Motto, mein Gott, warum nehmen die nicht einfach ein fertiges Bild oder warum ist denen das nicht egal? Das ist denen natürlich nicht. Die haben die gleichen Ansprüche wie jede andere Firma auch. Auch wenn da auch sehr tierliebe Menschen arbeiten in der Marketingagentur. Ne? Nichtsdestotrotz haben die einfach ganz andere Ansprüche dann in solchen großen Firmen. Und das war mir damals nur einfach nicht so richtig klar. Und trotzdem habe ich ja durch diesen Auftrag auch von der Agentur erfahren, dass das eben ganz oft passiert. Ihr müsst euch auch vorstellen, dass es nicht so viele Leute gibt, die jetzt auf den Tierwerbeapparat spezialisiert sind, sondern das meiste sind ja einfach ganz normale Werbefotografen, die eben in diesem Bereich arbeiten und die können gar nicht mit Tieren arbeiten. Und da kommen wir jetzt halt gleich mal zu diesem zweiten Teil, nämlich mein Hund als Model, weil der Bereich war ja jetzt auch eher so ein bisschen für die Fotografen interessant. Aber ich habe euch die Geschichte jetzt erzählt, damit ihr einfach mal seht, wie krass schlechte Erfahrungen man machen kann. Gepaart aus zwei blöden Sachen, nämlich einmal, dass der Fotograf keine Ahnung hat, in dem Fall war ich das, und neu auf dem Gebiet ist, aber so fängt ja nun mal jeder an, ne? Also muss man ja auch sagen, jeder macht ja irgendwas mal zum ersten Mal. Ich habe damals einfach Pech gehabt, dass ich mit so einer Firma angefangen habe und ja, dass ich einfach seitdem weiß, wenn ich überhaupt ein Angebot abgebe, muss ich vorher ganz genau wissen, um was geht es, um meine Zeit sinnvoll auch wirklich richtig kalkulieren zu können. Und das Zweite war halt eben die ganze Umsetzung an sich, ne? Dass da so viel zusammenkam. Also ich würde nie mehr einen Auftrag machen, wo ich so fest skizziert bin in meinem Auftrag. Oder wenn ich sage, okay, ich schaffe diese Bilder, dann muss ich das entsprechend so formulieren, dass ich sage, ich rechne damit, dass ich für den Job ungefähr 3 Tage brauche. Es kann aber auch sein, dass ich 5 oder 6 Tage brauche. Das heißt, dass man angibt, man hat einen Tagessatz XY Und man rechnet ungefähr, könnt ihr ganz einfach sagen, zwischen 5 und 10 Tagen. So. Und jeder weitere Tag so und so viel. So. Dass man das einfach flexibel gestaltet. Je flexibler, desto besser. Und dass man solche Sachen mit Tieren immer mit B- und C-Plan macht, nicht nur mit Plan A. Mein Hund erschreckt mich jedes Mal. Ich sitze hier im Dunkeln und wenn er anfängt, sich zu bewegen, dann denke ich immer, hier steht jemand in der dunklen Ecke. Also, dass sie das wirklich gut kalkuliert, satt kalkuliert, mit zweimal doppeltem Boden und immer eine Notfalllösung habt und 2 Notfallmodels noch, ne? Und dass ihr euch nicht auf so straffe Zeitpläne einlassen solltet, weil, kann man dem Kunden immer sagen, wir arbeiten mit Tieren. So, fertig, aus. Und da kann das immer passieren, dass der eine Hund doch nicht das macht, egal wie erfahren der ist, und dass ihr einen anderen Hund braucht. Oder dass irgendwas, ich meine jetzt mal ehrlich, jeder Hund kann euch auch absagen. Was macht er denn dann? Ne? Also ihr braucht eigentlich immer noch mal einen Ass im Ärmel. Und dass ihr niemals eure Kunden für sowas vergraulen dürft. Niemals. Also den Fehler habe ich halt auch gemacht. Und dass euch der Kunde, dass ihr den Kunden dann immer irgendwie so ein bisschen versucht, bei Laune zu halten. Jetzt nicht, ne? Also ich habe das auch immer, ich habe dann immer gesagt, oh bitte, bitte, ne, du kriegst, weiß nicht, Essen, du kriegst ein Shooting umsonst, wir machen alles, ne? Also nur damit der Kunde nicht sauer auf mich ist. Und ich habe mich da auch wirklich 1000 Mal entschuldigt und ich habe das auch wirklich sehr, sehr bereut, ne? Wie jetzt schon mal gesagt, dass ihr eurem Kunden nicht, stellt euch mal vor, das erzählt irgendjemand, ne? So. Und wie gesagt, dass ihr auch Honorare für die Katzen oder für eure Tiere und für die Personen auch, Fahrkosten und so weiter, das ist legitim, das ist gang und gäbe, dass das bezahlt wird. Und das könnt ihr auch ganz einfach argumentieren, das ist gar kein guter Ruf, weil, also für die Firma, für die ihr bezahlt. Jetzt, die Leute unterhalten sich ja. So, und ich kenne, ihr kennt doch auch sowas. Der eine postet dann, ach, wir waren heute für Firma XY modeln. Ja, und dann schreibt der nächste darunter, ach ja, cool, was hast du denn bekommen? Ja, gar nichts, ne? Wir haben gar nichts dafür bekommen, das haben wir doch gern gemacht. Und dann schreibt der nächste, ja, aber ich habe das auch mal gemacht für die Firma XY und da habe ich für so ein 3-Stunden-Shooting 250 Euro bekommen. Ja, das geht ja gar nicht. Und wieso hast du da nichts verhandelt? Ja, und schon habt ihr natürlich für ganz schlechte Stimmung im Nachhinein gesorgt. Und ihr müsst wirklich nicht, macht nicht den Fehler, so wie ich den damals da gemacht habe. Lasst euch nicht unter Druck setzen, selbst wenn ihr luftig geplant habt und trotzdem alles in die Hose geht. Lasst euch nicht dafür verantwortlich machen und lasst bitte niemals das Tier darunter leiden, dass ihr so unter dem Druck arbeiten müsst. Also wie gesagt, lasst euch das von mir gesagt sein, eine Lehre sein und das kann euch immer treffen. Ich habe inzwischen ganz viele tolle Kunden im Tierbereich. Von ganz kleinen Ein-Mann-Betrieben bis hin auch zu größeren Firmen. Und ich habe Gott sei Dank diese Erfahrung nie wieder machen müssen. Nie wieder. Ich habe inzwischen nur noch Kunden, die total entspannt sind, die unfassbar tierlieb sind, die mir alle Freiheiten geben und sagen, ne, das ist total super gefasst. Und dass, wenn ich mal sagen muss, hört mal zu, wir haben ein Riesenproblem, ich kriege das und das Motiv nicht umgesetzt, weil, ich sag mal, das Pferd macht da trara, ich habe Angst, das an der Straße zu machen, so wie das eigentlich sein soll, oder, die dann sagen, du, Sicherheit geht vor, dann lassen wir das einfach weg. Und das gibt euch so ein gutes Gefühl und ihr könnt so frei und ohne Druck arbeiten und dann macht das unglaublich viel Spaß. Und ich denke, das ist es auch wert, dafür vielleicht das ein oder andere Angebot mal sausen zu lassen. Und natürlich, wie gesagt, nehmt so Dinge immer mit, wenn sie sich euch bieten. Versucht das so locker und spaßig wie möglich, also ganz toll für euch zu planen. Lasst euch da lieber 1 Euro mehr bezahlen, weil so große Firmen, die haben einfach ein Riesenbudget. Und dann habt ihr eben, wenn ihr luftig kalkuliert, habt ihr keinen Zeitdruck und könnt da machen, was ihr wollt und könnt dann halt auch eben auf mehrere Models zurückgreifen im Notfall und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das wollte ich euch auch noch sagen, arbeitet, wenn es geht, mit professionellen Tieren. Und jetzt gibt sich das so ein bisschen die Hand mit eurer Frage, mein Hund ist super schön, mein Hund ist total gehorsam, Nicole, der hat doch bei dir so toll gemodelt, wäre das nicht was, ne? Ganz, ganz viele Tierbesitzer tragen diesen Wunsch in sich. Unser Tier ist immer das allerschönste Tier. Und gerade wenn man dann sieht, okay, der Hund hat das ja super gemacht, die Fotos sind toll geworden, weil der Hund super mitgemacht hat, der hatte keinen Stress, dann kommt man sehr schnell auf die Idee und ich kann das super gut nachempfinden. So, mein erster Wunsch ist jetzt zu sagen, aus meiner Erfahrung heraus, macht das bitte nicht. Wenn ihr euer Tier liebt, dann meldet euer Tier bitte nicht für sowas an. Ich kann das aber so pauschal nicht sagen, weil es gibt Tiere, die haben da wirklich Spaß dran. So, deswegen kann ich das so pauschal nicht beantworten. Aber ich denke, auf 90% aller Hunde, die in so einem Bereich dann später vielleicht wirklich mal einen Job bekommen, das ist ja immer noch die nächste Sache, denen macht ihr keine große Freude damit. So. Man muss aber natürlich jetzt unterscheiden. Wie gesagt, A, die Hunde, die wirklich für sowas geboren sind. Das sind aber von 100 Hunden, die mich hier besuchen, sind das vielleicht ein oder zwei, wo ich sagen würde, die wären für sowas geeignet. Also ihr seht, es sind wirklich weniger. Und das sind dann Hunde, also guck mal, der Hund kommt zu mir. Da muss der nichts Spezielles machen. Der liegt da auf seinem Sofa, der bekommt Leckerchen, der wird gestreichelt, der wird gelobt bis zum geht nicht mehr. Wir machen Pausen, der hat ja nichts Großartiges abzugeben. So. Und dann macht er das eine Stunde und ist total entspannt, wie es sein soll und hat überhaupt gar keinen Stress bei der Sache. Alles ist tutti und dann entsteht natürlich für den Tierbesitzer der Eindruck, boah, mein Hund ist ja geborene Model. Und das stimmt auch. Für sowas, für so ein freies Ding, absolut super. So, aber ihr habt ja jetzt gerade gehört, was so ein Hund bei so einem Shooting eventuell leisten muss. Das heißt, eventuell hat der Fotograf, wenn ihr euch dann bei so einer Castingagentur, das würde ich euch auf jeden Fall dann empfehlen, bei so einer Castingagentur bewerbt, normalerweise eine gute Castingagentur nimmt euch jetzt nicht einfach so auf mit einem Bild, sondern die wollen dann entweder sehr, sehr viel wissen oder die shooten sogar schon mal selbst in so einem Test-Shooting. Dann haben die ein gutes Gespür davon für euer Tier, was sie entwickeln. Also ich würde auch am ehesten ein Gefühl für so ein Tier bekommen, wenn ich es selber fotografiere. Also kann das sein, dass ihr dann quasi für so ein Test-Shooting eingeladen werdet und dann beurteilen die sowas. Und das kann aber sein, dass ihr dann, und das habe ich auch schon von einigen gehört, dass ihr zu einem Shooting eingeladen werdet, wo alles super ist, total easy, der Hund wickelt das in 10 Minuten ab, ihr kriegt noch, weiß ich nicht, 150 Euro dafür und alles ist super, ihr seid total begeistert, die Fotografen sind nett, alles wunderbar. So, das natürlich, ne, könnt ihr super machen, bin ich so sofort dafür, aber ich kenne halt auch andere Fälle und da ihr das vorher nicht beeinflussen könnt und nicht genau wisst, wie es abläuft, warne ich einfach nur ein bisschen vor, dass das nicht so unbedingt immer so läuft. Es gibt nämlich auch den Fall, dass das so läuft wie in meinem ersten Shooting oder zum Beispiel wirklich der Hund 4, 5, 6 Stunden, zwar auch mit Pausen, aber immer und immer wieder das gleiche Motiv shootet. Und oder Motive shootet, die eben nicht mal eben umgesetzt werden. Und euer Hund sagt vielleicht nach dem 10. Mal, ich habe da aber gar keinen Bock drauf, ne? Zum Beispiel das 100. Mal aus dem Winkel an den Futternapf zu rennen. Und irgendwann sind die, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass so ein Studio-Shooting oder so ein Shooting an sich wirklich anstrengend für den Hund ist, weil das eine Situation ist, die er so nie im Alltag hat. Zum Beispiel im Studio-Shooting wird auf sein Sofa gesetzt und wird die ganze Zeit, soll bleiben. Normalerweise ignorieren wir den Hund dann im Training. Natürlich kann man die Hunde dann auch bestimmten Reizen aussetzen zum Trainieren, natürlich. Aber bei uns wird er ja die ganze Zeit da sitzen oder liegen. Und wir sagen, die ganze Zeit stimulieren wir den Hund ja zum schön Gucken. Ne? Wir legen das Leckerchen, wedelt durch die Gegend, wir bewegen irgendwas, das Spielzeug oder so. Und das stimuliert den Hund ja die ganze Zeit. Ne? Wir reden mit dem Hund, wir machen lustige Geräusche, damit der süß guckt. Und ich glaube gar nicht, wie anstrengend das für die Hunde ist. So. Und es ist ja auch bei einem Outdoor-Shooting so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, selbst wenn man viele Pausen macht, gibt es Hunde, die nach 20 bis 30 Minuten im Studio-Shooting sind die durch. Das ist für die zu anstrengend. So. Ihr habt natürlich auch Hunde, die lassen sich eine Stunde fotografieren, ohne Probleme. Die zeigen danach immer noch keine Stresssachen, schlafen aber danach natürlich ziemlich gut. So, und dann seht ihr schon daran, dass das nicht mal eben für die Hunde war, sondern eine Anstrengung beinhaltet. Würde das jetzt übermäßig viel Stress für alle Hunde bedeuten, dann würde ich das natürlich nicht anbieten. So, deswegen sage ich, so ein Studio-Shooting ist problemlos für fast jeden Hund zu schaffen, auch ohne übermäßigen Stress oder überhaupt Stress zu entwickeln. Natürlich sind die aufgeregt. Die sind immer aufgeregt. Die sind auch aufgeregt, wenn sie auf der Hundewiese ihren Freund treffen oder wenn sie irgendwo Fremdes zu Besuch gehen oder in einem neuen Restaurant mit Herrchen, Fräuchen essen gehen. Also von daher, das muss man die Kirche, glaube ich, ein bisschen im Dorf lassen. Natürlich würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es ist total unaufregend für den Hund. Aber in der Regel ist es für die meisten Hunde ein total positives Erlebnis, weil sie ja nur, sie stehen im Mittelpunkt, sie werden nur gelobt und gestreichelt und bekommen Leckerchen. So. Und dann gibt es auch ganz viele Hunde, die dann von sich aus immer schon wieder auf das Sofa springen und sagen, hey, was soll ich machen? Ne? So, soll ich so oder so? Und das sind natürlich dann schon Hunde, die für so ein Werbeaufnahmen in Frage kommen. Da gibt es auch ganz oft. Aber bei mir machen die halt eben so ein kurzes Ding, ohne irgendwelche Voraussetzungen. Und dann kommt ihr, wie gesagt, mit solchen Erwartungen natürlich auch zu den Werbeaufnahmen. Und die laufen vielleicht ganz toll, aber vielleicht auch eben nicht ab. Und dann finde ich, wenn das an solche Sachen geht, dass man über diese Wohlfühlbereiche, der Hund wird da jetzt kein Trauma durchkriegen, aber ich würde das für meinen Hund nicht wollen. Ich würde das so nicht wollen und ich würde das auch als Fotograf so nicht umsetzen wollen. Also müsst ihr euch wirklich vorher informieren, ne? Was ist halt immer blöd, wenn man das als Tierbesitzer erst sich bei so einer Agentur anmeldet und so einen Job annimmt. Das ist für die Agentur auch total blöd, weil die natürlich dann an den Kunden mit eurem Hund herangeht, Fotos davon schickt und sagt, wir können euch den und den Hund anbieten. Und dann kommt ihr dahin und alles super und ihr bekommt auch Geld dafür. Und dann sagt ihr nach 3 Minuten, nee, oder ich sage jetzt übertrieben, ne, vielleicht auch nach 3 Stunden. Also hört mal zu, Leute, ihr habt ja recht auch mit der Sache, ne, aber das tut mir leid, das geht hier gar nicht. Und nehmt euren Hund und haut einfach ab. Und dann hat halt keiner was gewonnen. Euer Hund nicht, ihr seid total frustriert, hattet ein negatives Erlebnis. Die Agentur und der Fotograf werden wahrscheinlich sich die Haare raufen und dann war das halt für alle eine Nullnummer. Ne? Mein Sohn hustet übers Babyfon und da muss man sich einfach im Vorfeld klar machen. Man kann ja vielleicht auch die Agentur, da bin ich jetzt auch neu, ne? Man kann ja die Agentur einfach sagen, mein Hund eignet sich nur für solche offen gehaltenen Themen oder. Ne? Es gibt ja auch viele, ich kenne auch Hunde im Kundenkreis, die schon mal für einen Film mitgearbeitet haben. Wie gesagt, da muss man sich dann einfach mal erkundigen. Da würde ich nur auf jeden Fall darauf achten, also dass es, wie gesagt, eine seriöse Agentur ist und dass ihr auch mal gezielt danach fragt, was ist denn, wenn wir zu einem Job gerufen werden, wo extreme Anforderungen an meinen Hund gestellt werden. Wie geht man denn damit um seitens der Agentur oder was erwartet mich denn da oder was kann mich erwarten? Und das könnt ihr schon alles im Vorfeld erfragen und eine gute, seriöse Agentur wird euch das mit Sicherheit beantworten. Ich kann euch hier im Umkreis auf jeden Fall ans Herz legen, die Claudia und die Iris Hussong. Das sind die beiden Mädels, die damals mit ihrer Katze bei mir waren. Die sind von der Doggywood Film Tieragentur. Die sollten auch immer noch aktiv sein, hoffe ich zumindest. Und dann kenne ich noch die Claudia Neumann. Die ist bei Facebook unter der Filmtieragentur gelistet und die macht auch ganz tolle Sachen. Und das sind so vielleicht dann die richtigen Ansprechpartner. Die habe ich auch beide namentlich für mein Buch nennen dürfen. Deswegen nenne ich die jetzt ja auch als Ansprechpartner für euch. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach googeln. Ich weiß ja nicht, wo ihr genau dann herkommt. Wenn ihr euer Tier da anmelden wollt, dann könnt ihr natürlich sowas auch immer übers Internet ergoogeln. Also einfach nach Tier-Casting-Agentur oder sowas gucken. Ne? Oder Tiermodel-Kartei oder Tiermodel-Agentur, irgendwie sowas, da werdet ihr mit Sicherheit ein bisschen was finden. Ich bediene mich tatsächlich für große Sachen auch aus solchen Agenturen und für kleinere Sachen arbeite ich inzwischen gegen Honorargabe dann über die über meine Kunden, die ich kenne und wo ich weiß, dass die Hunde dafür gemacht sind, was ich brauche. Aber ich arbeite eben auch nicht mehr so fix, sondern sehr, sehr offen. Also das heißt, es ist vollkommen egal. Die Hunde müssen da nichts Besonderes können. Und selbst wenn sie dann keinen Bock haben, bricht man das dann ab.
So, und das total Lustige ist, dass ich bei der letzten Aufnahme ja abgebrochen habe, weil mein Baby angefangen hat zu weinen. Und jetzt sind wir einfach mal 2 Tage weiter. So. Und dann muss man sich nicht nur selber nochmal den ganzen Podcast anhören und man denkt dann beim Stoppen, ach, kein Problem, machst du morgen weiter, weißt ja genau, wo du aufgehört hast und was du noch erzählen willst, aber man hat es tatsächlich nach 2 Tagen nicht mehr so gut im Kopf. Das heißt, so ein bisschen fische ich jetzt im Trüben, was ich euch eigentlich noch erzählen wollte. Das Thema an sich war natürlich eigentlich abgehandelt. Ich gebe euch jetzt aber noch 2 Sachen weiter, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind, einfach weil die auch noch mit dem Thema zu tun haben. Nicht, dass ihr jetzt denkt, boah, die hat eine schlechte Erfahrung gemacht und macht da einen riesen Fass für auf. Ich kann das nur immer wieder predigen, sage das jetzt aber ein letztes Mal, wenn ihr selber so einen Job bekommt und also jeder bekommt ja so eine Anfrage irgendwann das erste Mal. Hört auf das, was ich euch sage. Lasst euch bis ins kleinste Detail, es sieht auch wirklich professionell aus, wenn ihr nicht sagt, man will ja immer wenig Rückfragen beim Kunden stellen, wenn man nicht sagt, oh ja, okay, alles klar, wird schon alles irgendwie passen, fragt das einfach. Macht euch eine Liste vorher, schreibt eine E-Mail oder bereitet euer Telefonat so vor. Und das könnt ihr genauso als Tierbesitzer machen, wenn ihr so ein Shooting abwickeln sollt wie als Fotograf und schreibt euch alle diese Fragen auf. So, natürlich kann es sein, dass der Kunde, für den ihr jetzt mit eurem Hund modeln sollt, dann denkt, boah, was ist das für eine komplizierte Nähe, also nehmen wir lieber wen anders. Ja, dann ist das so, dann soll das so sein, aber normalerweise, wenn ihr mit Leuten zu tun habt, die tierlieb sind, dann geben die euch alle Antworten, die ihr braucht. Und insbesondere, wenn ihr Fotograf seid, dann seid ihr nicht lästig, sondern seid ihr professionell, weil ihr manchmal den Kunden auf Sachen hinweist, die selber noch gar nicht wissen. Wenn ihr zum Beispiel fragt, ne, wie alles, was ich euch eben ja schon gesagt habe, ne, müssen bestimmte Formate eingehalten werden oder für welche Formate muss das Bild nachher dienen oder müssen irgendwo Schriften eingebaut werden, muss das Bild also so oder so aufgemacht werden, dass man zum Beispiel oben rechts oder irgendwie, wenn ihr zum Beispiel für ein Buchcover shootet, ist das oft so, dann müsst ihr zum Beispiel oben oder unten ein bisschen Fläche haben auf eurem Foto. Das könnt ihr natürlich auch alles anbasteln, aber es ist auch immer gut für die für den Kunden, wenn man das schon mit abfragt, ob man das irgendwie berücksichtigen kann bei der Aufnahme, wenn man nicht schon ein fertiges Bild kauft. Das sind zum Beispiel auch Sachen, wenn ich dann Bildsuchen mache in meinem Bildarchiv, wo die die Bildredakteure mir dann sagen, such mir mal was raus, wo oben oder unten ein bisschen Luft ist, wo man noch einen Titel reinpacken könnte. Oder zum Beispiel, ja, auch gerne genommen, der Hund oder die Katze guckt so ein bisschen nach oben und dann kommt oben noch ein Schriftzug drüber oder so. Bei einem Label kann das auch sein, dass man rechts oder links noch mal ein bisschen mehr Luft braucht, als sie das vielleicht, ne, also nicht zu knapp beschneiden und so. Und je mehr Fragen ihr stellt, ich finde, desto professioneller sieht das beim Kunden aus. Also ist meine Meinung, ich bin damit noch nie schlecht gefahren, weil ihr kommt dann vielleicht ein bisschen überdimensioniert mit eurer Frageliste rüber. Aber es sind manchmal auch wirklich, habe ich ja schon gesagt, Kunden dabei, die dann sagen, ach ja, cool, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Gut, dass du mich das fragst. Ne? Also von daher ist das nie verkehrt, so viele Fragen zu stellen. Und schließlich will der Kunde ja von euch auch ein detailliertes Angebot und macht das so spezifisch, wie ihr könnt. Aber ihr könnt, wie ich es ja schon gesagt habe, auch immer so ein bisschen nach oben offen lassen, ne? Dass ihr euch nicht sagt, ja, da brauche ich auf jeden Fall nur einen Tag für und dafür nehme ich Summe X, sondern lasst euch das so ein kleines bisschen offener. So, und jetzt kommen wir wirklich zum Abschluss. Wir sind schon wieder über 1 Stunde und ich hoffe, ich habe auch die wichtigsten Dinge erzählt und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer, dass ihr euch wirklich in allen Bereichen da sehr, sehr gut informieren müsst und im Zweifel euer Tier nehmt und wieder nach Hause geht. Und darauf verzichtet, dass euer toller Hund auf der Futtermittelverpackung ist. Klar ist das geil, super. Also ich würde da auch alles für geben. Mein Hund hat es irgendwann mal auf ein Cover geschafft. Also die waren nachher mehrmals auf dem Cover, aber da sind die Tränen gelaufen. Ich habe mich so dermaßen gefreut, der eigene Hund auf einem Zeitschriftencover, das ist ein Traum. Ne? Und dafür müsst ihr aber jetzt nicht unbedingt über, müsst ihr nicht unbedingt euch in so eine Agentur anmelden, wenn das nichts für euren Hund ist und ihr sagt, der ist da einfach nicht souverän genug, dass ich überhaupt auf die Idee kommen würde. Da gibt es andere Mittel und Wege, das vielleicht zu schaffen. Dafür müsstet ihr dann mal euch bei einem Fotografen anmelden. Es gibt ja auch immer mal wieder TFP-Shootings bei Fotografen, die eben mit solchen Agenturen, Bildagenturen wie meiner zusammenarbeiten. Da gibt es natürlich nicht nur meine. Und das kann man ja auch vorher fragen und sagen, so und so. Nur stellen natürlich auch meist ein bisschen Ansprüche. Ist bei uns auch so. Ein paar Grundgehorsamssachen sind nicht verkehrt. Und nicht jeder Fotograf hat Kapazitäten dafür. Die meisten verkaufen oder vermarkten dann auch natürlich nach vorheriger Absprache mit euch die Fotos aus eurem Fotoshooting einfach. Also da gibt es auch immer Möglichkeiten. Das ist natürlich super, super schwierig geworden, weil es ja so unzählig viele Tierbilder gibt, dass euer Hund dann mal auf dem Cover landet. Aber es ist natürlich auch total schwierig, dass ihr... dass man überhaupt mal sowas schafft für seinen Hund. Ne? Das ist ja auch nicht schlimm. Dafür muss der Hund, glaube ich, also für diese Filmaufnahmen, von denen ich jetzt gerade spreche, Film- und Fotoaufnahmen im professionellen Bereich, muss der Hund einfach ein ganz spezielles Gemüt mitbringen. Und das ist, wie ich schon sagte, ganz, ganz selten. Und ansonsten werdet ihr je nach Auftrag einfach eurem Hund keinen großen Gefallen damit tun. Und ich glaube, das ist der Aspekt, den viele Tierbesitzer gar nicht vorher kennen und deshalb auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass das so sein kann. Jetzt kommen wir endlich zu den beiden Geschichten, die ich euch eigentlich erzählen wollte. Ich hatte zwei Feedbacks. Es ging, wie gesagt, nicht nur um diesen einen Job, den ich da hatte. Und das erste war eine langjährige liebe Kundin von mir, die auch irgendwo gemodelt hatte. Die hatte mir auch nur ein ganz kurzes Feedback gegeben und sagte dann, du hör mal, ich verstehe das gar nicht, mein Hund war ja auch schon mal bei dir im Studio, aber das ist voll in die Hose gegangen. Also der Hund hatte irgendwie dann auch, glaube ich, komplett verweigert und sie war von der ganzen Stimmung da nicht so angetan und es hat auch alles nicht geklappt. Und sie ist dann gegangen, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie das einzig Richtige getan und ich glaube, es gab dann im Nachhinein sogar noch so ein bisschen Sturm mit der Agentur. Wie gesagt, die Zusammenhänge sind mir schon ganz klar und da kann man auch keinem so richtig böse sein. Aber so kann das halt laufen. Also die Geschichte ist jetzt noch ganz frisch. Und dann hatten wir mal ein ganz unschönes Erlebnis. Da hatte ich eine ganz liebe Katzenkundin. Und ich wusste, die hat wirklich sensationelle Katzen. Also sie hat leider inzwischen ein bisschen die Örtlichkeit gewechselt und steht nicht mehr so für Fotos zur Verfügung, hat auch nicht mehr so viele Katzen. Aber die hat eine Zeit lang ganz tolle Katzen gehabt und gezüchtet. Und ich hatte eine unfassbare Bindung zu ihren Katzen. Die konnte die wirklich überall frei mit hinnehmen. Die mussten kein Geschirr, keine Leine, also ich empfehle das immer. Aber die waren wirklich so extrem auf sie geprägt. Und wenn man mit denen in ganz abgelegene Örtlichkeiten gefahren ist und dann wusste, okay, man sieht von Weitem, wenn irgendwas kommt, ein freilaufender Hund oder so, ne, das ist natürlich immer ganz wichtig. Und wir wussten wirklich, die Katzen kommen bei Gefahr bei ihr auf den Arm gesprungen. Und die haben auch gehört wie ein Hund. Das, also sowas habe ich selten bis gar nie wieder erlebt. Und ja, und dann hatte ich über eine Kollegin eine Anfrage, wir suchen da händeringend und hast du nicht? Und ja, dann habe ich halt den Fehler gemacht, ich habe da gekuppelt, was man eigentlich nicht machen sollte. Man kann immer einen Kollegen empfehlen, gar keine Frage, aber es ist halt immer, wenn man nicht so richtig weiß, was dahinter steckt, dann muss man immer aufpassen, ob man seine liebsten und tollsten Kunden so an jemanden rausgibt, ne? Wenn ihr nicht wisst, was da eigentlich passiert. Und ich habe die dann auf jeden Fall zusammengebracht und ich habe dann auch lange nichts davon gehört, bis zum nächsten Mal, wo die dann wieder bei mir war, die Kundin. Und also was die mir erzählt hat, ich habe das dann nachher auch der Fotografin gesagt, ne? Und die hat im Prinzip ähnliche Erfahrungen gemacht, wie ich die gemacht habe. Also immer und immer und immer wieder und immer noch nicht genug und immer noch nicht toll genug. Und ich kenne ja die Katzen und ich weiß ja, wie die funktionieren. Und die mussten da irgendwie auch von A nach B gerufen werden, also schon wirklich spezielle Sachen an einer völlig fremden Location, wo tausend Sachen rumstehen an Equipment und Lichter und fremde Menschen. Und also so wie ich das verstanden habe, haben die Katzen das auch wirklich mega geil gemacht. Aber es war halt immer, ja, nicht so das Richtige und es sollte nochmal wiederholt werden. Und die waren stundenlang da und also die haben wirklich nachher gesagt, Nicole, wenn wir das nicht für dich gemacht haben, wir wären einfach gefahren. Und ich habe gesagt, warum seid ihr nicht gefahren? Ich wusste das ja nur leider auch nicht. Und da war es im Prinzip genau das Gleiche. Es war auch wieder eine Riesenproduktion, eine Riesenfirma. Ich weiß gar nicht, ob es sogar die gleiche war. Aber ihr seht, dass das nicht ein Einzelfall ist, den ich da erlebt habe. Und ich habe es ja auch zweimal erlebt, ne? Also in zwei verschiedenen Produktionen. Und ja, man ist so oft, ne? Es ist, wir stehen uns da selber im Weg als Fotografen. Und auch, denke ich, als Tierbesitzer. Man möchte einfach, man ist auf das Ergebnis so unendlich stolz, wenn es funktioniert. Und man hört dann nur, boah, der und der Kunde fragt bei mir ab. Und wenn ich für den was machen könnte, das wäre ja bombastisch. Das ist ja eine Mega-Referenz. Wenn ich für die gearbeitet habe, dann kann ich ja für jeden anderen arbeiten. Und man ist dann so blind und euphorisch natürlich auch irgendwo. Und man denkt natürlich auch an die Kohle, die man dafür verdienen kann, weil man ja weiß, wie hart das einfach ist, Geld zu verdienen in dem Bereich. Und da würden wir ja auch lügen. Man freut sich ja jeder, wenn er einen riesen Auftrag bekommt. Und ja, genauso freut man sich natürlich, wenn sein Hund irgendwo drauf abgebildet ist oder seine Katze. Aber man vergisst wirklich dahinter zu gucken. Und ich wäre so froh gewesen, wenn ich so einen Podcast vorher gehört hätte, weil der einfach auch ganz ehrlich wiedergibt. Ne? Natürlich macht man sich immer Gefahr oder läuft man Gefahr, dass die Kollegen sich darüber lustig machen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, das ist aus der Steinzeit gefühlt. Ja, das ist nicht vor 3 Jahren passiert, wo ich mich viel besser hätte informieren können, wo ich viel mehr wusste, als es damals ging es einfach nicht. Ne? Deswegen rede ich da auch ganz offen drüber, ich rede auch mit meinen Kunden drüber und ich sage auch genau das, was ich jetzt in dem Podcast erzähle, allen meinen Kunden, die sagen, hör mal, ich würde meinen Hund gerne anmelden. Dann sage ich einfach, sei vorsichtig, wenn du das machst, ne? Und überleg dir das gut, weil das kann auch so und so ablaufen. Das ist aber halt eben schon viele, viele Jahre her und hätte ich wahrscheinlich eine vernünftige Ausbildung durchlaufen, wäre auch das vielleicht Thema geworden. Oder hätte ich damals schon einen guten Kontakt gehabt, eine nette Kollegin, die ähnlich im Bereich gearbeitet hätte, die ich hätte fragen können. Konnte ja keinen Fremden anschreiben. Dann hätte mir das wahrscheinlich unendlich geholfen. Und aber wie gesagt, das, was ich daraus wegnehme, also ich bin sowohl froh, dass das so gekommen ist, weil ich hätte diese Erfahrung gemacht oder machen müssen. Ich habe trotzdem immer noch diese Label teilweise im Laden stehen, nach all dieser Zeit, nach fast, ja, ich weiß, wie gesagt, weiß nicht, wie lange das her ist, aber ich denke mal, es sind jetzt fast 13 Jahre und die stehen immer noch teilweise im Laden. Bin natürlich dann auch stolz wie Bolle, aber es erinnert mich halt auch immer, es ist immer dieser bittere Beigeschmack dabei, dass man da einfach über eine gewisse Grenze gegangen ist, ne? Einfach durch den Druck. Und ich denke nicht, dass ich der einzige Fotograf bin, der sowas vielleicht mal macht und dann ja zu viel oder zu wenig denkt und sich dann verleiten lässt, sowas zu machen. Also ich möchte wetten, dass das unter diesen Umständen auch vielen anderen Fotografen passiert wäre. Und ja, deswegen muss man einfach ganz offen drüber sprechen, weil ich denke mir, dass es auch immer noch passiert. Ne? Also ich lese das ja immer wieder, dass Ausschreibungen passieren oder dass der eine oder andere was macht. Und man kann sich so glücklich schätzen. Ich habe ja auch viele Kollegen, die mir von ihrer Zusammenarbeit mit großen Häusern erzählen und total glücklich sind. Die genauso sagen, wie ich das auch. Die sind offen in ihrem Arbeiten. Es wird nicht zu fix festgelegt. Natürlich muss man sich ja mit dem Kunden auch immer erstmal ein bisschen kennenlernen. Also man lernt mit der Zeit den Bildgeschmack des Kunden kennen. Also mir ist es zum Beispiel auch mal passiert, da habe ich einen großen Auftrag für eine Kalenderproduktion bekommen und da bin ich im ersten Jahr stolz wie Bolle mit geschwollener Brust zum Kunden gefahren, habe da stolz wie Bolle meine Bilder auf den Tisch gelegt und habe gedacht, boah, die fallen jetzt hinten über, es ist genau das, was sie wollen, und die haben dann gesagt so, bitte was, ne, so, ja, war einfach vollkommen falsch. Die hatten auch einen ganz anderen Geschmack und sich was anderes vorher vorgestellt. Das ist bei mir so nicht angekommen. Ich arbeite zum Glück immer noch mit dieser Firma zusammen, weil das ist auch schon, glaube ich, über 10 Jahre her. Aber ja, ich sage nur, man denkt dann immer, man weiß das alles und man kann das alles. Und im Endeffekt muss man sich mit der Zeit erstmal so kennenlernen. Und das Schöne ist, dass man nach so einer langjährigen Zusammenarbeit perfekt aufeinander eingespielt ist. Und die Kunden kennen mich und ich kenne die Kunden und dann funktioniert das auch super. Aber am Anfang ist eine Zusammenarbeit immer erstmal kennenlernen und ein Vertrauen gegenseitig. Und ja, ihr müsst dann einfach für euch abschätzen, ob ihr bestimmte Dinge machen wollt und ob ihr euch da drin seht oder ob ihr sagt, das ist eine Nummer zu groß für mich. Also für mich ist es unterm Strich sehr holprig und auch sehr schlecht gelaufen. Nichtsdestotrotz bin ich auf die Erfahrung natürlich im Ganzen froh, sie gemacht zu haben. Und ja, so, jetzt schließe ich diesen Podcast mit fast einer Stunde 15. Ist ja super, super lang wieder geworden, aber ich hoffe, ihr habt aus beiden Seiten was mitgenommen. Und ich denke, dass die meisten Passagen und dieser ganze Ablauf, wie das gewesen ist, auch für diese Sichtweise dahinter mal zeigt und dass das ja einfach oft nicht bekannt ist. Und ich hoffe, dass wenn ihr in irgendeine Richtung Gedanken habt oder vielleicht auch einfach eine Anfrage bekommt, dass ihr dann an meine Worte denkt und alles richtig macht und alles besser macht, als ich das gemacht habe. Und ganz, ganz wichtig, wirklich, wir machen diesen Beruf den Tieren wegen und macht nicht diesen riesengroßen Fehler zum 200. Mal, sage ich das jetzt. Geht niemals, auch nicht in einem Privatshooting, wenn der Kunde oder der Züchter irgendwas unbedingt will. Ein Stehbild oder sonst irgendwas und der ist total gefrustet und enttäuscht. Dann nehmt diesen Druck daraus. Weil das Tier kann im Endeffekt nichts dafür. Das weiß überhaupt nicht, was passiert hier. So. Und dann muss man manchmal auf den Tierbesitzer einwirken. Ne? Oder ihr müsst als Tierbesitzer sagen, okay, ich wünsche mir dieses Motiv zwar jetzt unbedingt, aber ist es das jetzt wert? Ne? Oder probiere ich einfach was anderes, was jetzt unter diesen Umständen möglich ist und bin da vielleicht im Endeffekt genauso happy mit. So, müssen wir alle immer, ne, mich voran. Mir passiert das nicht mehr, das kann ich euch versprechen, aber ich denke, das ist schon, dass man sich da immer wieder dran erinnern muss, ne? Und als Fotograf einwirken muss oder als Tierbesitzer dann auch einfach mal einen Stopp oder zufrieden sein. Die meisten machen das auch, ne? Und sagen, nee, komm, will heute nicht klappen und dann lassen wir es einfach gut sein und das ist immer das Allerbeste. So. Eine Stunde 30 schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich schließe diesen Podcast mit dem hoffentlich optimistischen Gefühl in der Brust. Bitte, bitte hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich sehr darüber, wenn ihr mir Feedback gibt. Und ja, ich gucke mal, was mich mir jetzt als nächstes einfallen lasse. Und sage bis bald, ihr Lieben. Eure Nicole.